Busse und Erdmann, der Podcast. Das heißt, hallo und herzlich willkommen hier zur 14. Ja, mittlerweile sind wir bei der 14. Folge Busse und Erdmann. Und ja, ich begrüße alle, die neu dazugekommen sind. Ich begrüße natürlich auch alle, die bisher dabei geblieben sind, sei es jetzt ab der 5. oder 6. Folge oder sei es direkt von Anfang an. Und ich habe natürlich meinen geschätzten Gesprächspartner wieder bei mir, nämlich
den Torben Busse. Und auch ich grüße euch. Danke dir, lieber Markus, für die nette Begrüßung des geschätzten Gesprächspartners. Das gebe ich gern so zurück. Ich bin gespannt, was uns heute in Folge 14 erwartet.
Ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir heute mal explizit auf das Thema Zukunft eingehen, wo du, glaube ich, eine viel optimistischere Sicht hast als ich, weil du auch das Ganze mit der Technik viel positiver und viel toller siehst, als ich das tue, aber okay.
Oh, das ist ja nicht nur ein technisches Thema, aber die Technik wird sicherlich die Zukunft mitgestalten.
Ja, da sollten wir uns heute mal drüber unterhalten, und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt wieder ein großes Fest vor uns, ein großes christliches Fest vor uns, Ostern. Es gibt den einen oder anderen, der weiß gar nicht, weshalb Ostern überhaupt gefeiert wird.
Da legt doch der Hase die Eier, deswegen
war ja, das, ne? Ja, ganz genau. Der Hase legt bunte Eier. Und ja, deshalb habe ich mir überlegt, du erzählst den Leuten jetzt einfach mal, was so in Hofgeismar und rund um Hofgeismar jetzt für die Ostertage so geplant ist. Unter anderem Osterfeuer, habe ich gehört.
Das ist richtig. Die Ostergemeinschaft in Hofgeismar macht seit Ewigkeiten, quasi schon immer, Osterfeuer. Das ist aber im Regelfall, unter Corona war es natürlich nicht möglich, aber die sind ja mittlerweile Gott sei Dank wieder los, die Zeiten, zweigestaltig. Es gibt ein wunderbares Osterfeuer am Ostersamstag. Das ist der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag.
Also der 30.
Da gibt es ein Osterfeuer.
Also bitte? Der 30.
Das ist in diesem Jahr in der Tat der 30. März, genau. Da gibt es ein Osterfeuer, das wird abends natürlich dann Richtung Dunkelheit dann entzündet und brennt, solange es brennt. Da gibt es natürlich dann was zu essen und zu trinken und zu feiern. Es ist für Jung und Alt, es ist auch regelmäßig mit vielen, vielen Familien, die dann da zu Gast sind, also diverse 100 Leute, definitiv einen Besuch wert. Und am Sonntag wird dann das sogenannte Eierlesen, beziehungsweise Eierlauf ist dann. Dort ist ein Fest eben auch für die ganze Familie, und mindestens zwei Kinder laufen so gegeneinander und sammeln Eier auf als quasi kleiner Wettbewerb. Es gibt aber für alle was dann auch an Schmeckewöhlerchen, wie man ja so schön in Nordhessen sagt. Und eben auch verschiedene Stände, um sich einfach zu begegnen und gemeinsam zu feiern. Und ja, Ostern zu feiern und die beiden Feiertage dann auch zu begehen.
Das heißt also mit anderen Worten, das sind beides Veranstaltungen, wo man also sagen kann, da sind auch Ortsfremde gern gesehen und willkommen.
Unbedingt. Grundsätzlich gilt das natürlich für alle Feste in Hofgeismar, ja. Die Stadtfeste, den Viehmarkt und auch, wenn die Ostergemeinschaft das Osterfest ausrichtet. Und insbesondere bei dem Osterfest, da merkt man halt, das ist natürlich wie Ostern auch ein fröhliches Fest, da blickt man nach vorne. Ne? Das ist ja mal ursprünglich, ging es ja mal um so Sachen wie die Auferstehung Jesu und solche Sachen. Ne? Nur mal so zur Erinnerung, kann man auch gerne mal googeln, was Ostern ausmacht. Und das ist ja sprichwörtlich nicht nur im Moment, wo es tatsächlich, Gott sei Dank, öfter mal wieder sonnig ist, wo man merkt, der Frühling beginnt irgendwie oder steht vor der Tür, sondern das ist ja das sprichwörtlich an Ostern. Und das drückt sich auch wirklich in dem Fest der Ostergemeinschaft aus. Das ist wirklich ein ganz tolles, fröhliches Fest. Und selbst wenn es wie ab und zu mal in den vergangenen Jahren hier und da mal ein wenig genieselt hat, dieses Jahr soll es ja zu Ostern wieder besser werden, deswegen ist die Gefahr eigentlich nicht da. Aber selbst dann merkt man, die Leute wollen wieder raus, wollen wieder feiern und wollen wieder fröhlich sein. Und das ist ja auch, jetzt haben wir schon so leichte Brücke zum Thema Zukunft, ne? Also der Blick nach vorne, der muss auch einfach auch irgendwie ein bisschen fröhlich sein. Also wir können ja nicht den ganzen Tag immer nur vor uns hingrämen.
Ja, ich meine, wo du sagst so, ja, Fremde sind eigentlich immer gerne gesehen oder willkommen oder wie auch immer. Man hat teilweise das Gefühl, also wenn ich zum Beispiel das höre mit der Rathausstürmung, da ging es also um die Rathausstürmung, das war ja Karneval, das war ja so um unsere letzte Sendung rum, wo es also dann hieß so, ja eigentlich wäre sowas wie die Rathausstürmung, ja was, wo also die Goldene Elf, die ja bei euch sehr aktiv ist im Bereich Karneval, Das war die Goldene Elf, ne?
Genau.
Genau, wo die sich so ein bisschen selber feiert. Und ich habe ja im letzten Jahr auch ich hoffe, das werde ich in diesem Jahr auch wieder berichtet über den Viehmarkt in Hofgeismar, wo ich mir dann auch denke, also, weil man hat teilweise wirklich das Gefühl, diejenigen, die das Ganze veranstalten, feiern sich so ein bisschen selber. Aber es wird eigentlich alles, was von außen kommt, so ein bisschen vorgelassen hin und wieder. Also ist zumindest so mein Eindruck.
Also bei der Goldenen Elf und der Rathausstürmung ist ja zumindest, was jetzt Hofgeismar angeht, der Hintergrund eher, dass das ja noch nicht seit Jahrzehnten gemacht wird. Also die Rathausstürmung in Hofgeismar gibt es vielleicht so, ich sag mal jetzt mittlerweile vielleicht 10 Jahre. Und da war es im Anfang tatsächlich so, die Goldene Elf feiert sich selber und feiert einfach, dass die Stadt mitmacht. Und traditionell ist es ja, du kommst ja nun aus dem Rheinland, da ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, was jetzt Karneval angeht. Aber ist ja auch das ganze Thema auch ein wenig im positiven Sinne ernster gesehen, also im Sinne von ernster als fröhliches Fest. Aber in Hofgeismar ist es wirklich eine Feier der Goldenen Elf intern gewesen. Mittlerweile ist aber deutlich immer auch die Einladung an weitere. Und deswegen gibt es zunehmend auch Gäste, die da einfach vor der Tür stehen und neugierig hinzuschauen. Aber das eigentliche richtige Öffnung, die darüber hinaus noch geht, das ist dann beim Kinderkarneval, wenn wirklich auch die Kinder auf dem Marktplatz groß eingeladen werden. Das ist natürlich jetzt nicht am selben Tag, wie das halt so ist, aber in der relativen Nähe. Und deswegen öffnet sich das Ganze auch. Aber nochmal, die Rathausstürmung selber, das war ursprünglich aber in Hofgeismar aus dem Verein heraus quasi eine Feier für den Bürgermeister, für die Stadtverwaltung und für den Verein selber. Und das öffnet sich erst in den letzten 2, 3 Jahren so wenig.
Nee, das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und das, ich sage jetzt mal, ich war vor 1,5 Wochen war ich also mit Rio auf dem Trödelmarkt in Kassel. Und wir hatten uns das vorher angeguckt und da stand also beim Trödelmarkt, stand da auch so Eintritt zum Trödelmarkt irgendwie 3 Euro oder so, wo ich mir denke, so da läuft mir so ein kalter Schauer im Rücken runter, wo ich mir denke, so sie können es einfach nicht. Genauso wie bei der Kirmes, also beim Viehmarkt in Hofgeismar, wo es dann heißt, ja, bis auf den Freitag jeden Tag irgendwie Eintritt. Wo ich mir denke, sie können es einfach nicht.
Doch, sie können es sogar sehr gut, weil du nämlich eins verkennst. Der Viehmarkt ist der einzige Markt in der Art und Weise und der einzige Volksfest, was vollständig privat organisiert ist. Das ist der Grundstock sozusagen der Einnahmen. Da spielt keine Stadt, gar keiner irgendeine Rolle. Wir unterstützen nur vom Bauhof her. Das sind eine Anzahl X, ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt mal 20 Leute, die das komplett auf eigene Rechnung machen und da deutlich 6-stellige Beträge drehen. Und deswegen auch diese Marke am Eintritt sozusagen eine mit einer Position ist, die es überhaupt ermöglicht. Das ist halt nicht wie in Arolsen zum Beispiel, glaube ich, wo es auch anders läuft und erst recht jetzt hier Messe Kassel und so, die anders aufgebaut ist, sondern das ist hier... Ich sag mal im Prinzip, als wenn du eine Gartenparty machst und statt einer Buttel lässt du jeden 2 Euro für, damit wir gemeinsam hier Brötchen essen und eine Wurst grillen können sozusagen. Das ist der Grundstock.
Ja, es ist für mich bloß irgendwie befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne es anders und auf der anderen Seite auf dem Viehmarkt, es ist ja nicht so günstiger in dem Sinne als auf anderen Jahrmärkten oder Kirmessen oder wie auch immer. Und dann zu sagen, so, und wir nehmen da Eintritt für, ich weiß es nicht. Also es hat so ein bestimmtes Geschmäckle, finde ich, weil das ist halt genauso wie beim Trödelmarkt. Ich meine, sie haben keinen Eintritt jetzt genommen, es war auch bei der Messe Kassel. Sie haben also keinen Eintritt genommen, wir sind über den Trödelmarkt gegangen. Ich meine, ich habe mir auch ein Würstchen gegessen für sage und schreibe 4 Euro. Ich meine, wer hätte damals 8 Mark für eine Bratwurst bezahlt, aber okay. Aber... wir sind halt da drüber gegangen und es war auch echt schön und wir haben auch das eine oder andere da gekauft. Aber wo ich mir dann denke, so, warum mit Eintritt? Weil die machen also zum Beispiel in Neuss, da haben wir dann auf dem Metroparkplatz oder auf dem Ikea-Parkplatz oder wie auch immer, da gibt es halt große Trödelmärkte und mit Standgebühren, wo diejenigen, die da einen Stand haben, halt ihre Standgebühren bezahlen. Das geht aber nicht, nur, nicht erst um 10 Uhr los, sondern das geht schon morgens los und geht dann bis 18 Uhr. In Kassel ging es bis 16 Uhr, irgendwie von 10 bis 16 Uhr. Und ich muss ehrlich sagen, die Händler da, die waren allesamt, die mit denen ich mich unterhalten habe, die waren allesamt relativ enttäuscht von dem Andrang, den es da gab. Vielleicht auch deshalb, weil es im Internet halt hieß, ja, Trödelmarkt und der kostet Eintritt. Und ich glaube, dass der eine oder andere sich sagt, so Eintritt für einen Trödelmarkt oder Eintritt für eine Kirmes oder Eintritt wo, für irgendwas, wo ich sowieso schon Geld lasse, wenn ich da bin, die können mich am Abend besuchen.
Am Abend besuchen?
Ja. Ich wollte jetzt nicht Arschlecken sagen, deshalb habe ich...
Habe ich schon verstanden.
Hast du schon verstanden.
Sehr eloquent umschifft.
Und deshalb, das sind halt solche Sachen, die verstehe ich nicht und deshalb ist das für mich irgendwie, aber ich komme auch aus einer ganz anderen Ecke und ich bin ja gerade mal 4 Jahre hier und ich muss mich ja auch erstmal an Nordhessen gewöhnen. Deshalb
noch ein bisschen akklimatisieren.
Noch ein bisschen akklimatisieren.
Ganz aber ich helfe doch, wo ich kann, hör mal.
Nee, ich habe, als ich da unter anderem auch bei euch war, ich war ja da in der Innenstadt und auf dem Marktplatz unterwegs, da am Altweibertag, wo also nicht viel los war und da war also ein Mann, der mit seinen Fahrrädern oder eine Familie, Mann und Frau erstmal, die also dort essen waren in einer bekannten Gaststätte auf dem Marktplatz bei euch und die unter anderem sagten, jetzt haben sie das alles so schön gemacht, aber hier ist noch nicht mal irgendwas, wo man sein Fahrrad anschließen kann.
Ja, dann haben die aber nicht richtig geguckt. Also ich weiß nicht, wie viel Dutzend Fahrradständer wir mittlerweile in der Innenstadt haben. Direkt am Rathaus, direkt gegenüber vom Schuhladen, direkt auf dem Töpfermarkt, direkt vor der Sparkasse und vor den kleinen Lädchen dort, direkt unten sogar bei dem einen Klamottenladen und dem der Bücherei gegenüber. Also ich könnte jetzt 5 oder 6 Ecken benennen, zum Teil sogar mit E-Ladestation fürs Fahrrad.
Ich kann dir nur das sagen, was der gute Mann mir sagte und der gute Mann war relativ enttäuscht, aber auf der anderen Seite sagt er selber auch, Hofgeismar ist eine wunderschöne Stadt und die kommen immer wieder dahin, weil sie unter anderem auch Bekannte in Hofgeismar haben und sie finden Hofgeismar wirklich toll, auch mit dem Glockenspiel und allem drum und dran. Sie waren also hellauf begeistert von Hofgeismar, meinten aber auf der anderen Seite, die Fahrradständer würden fehlen. Und die Gaststätte kennst du ja selber auch, die ihr da habt. Und er hat also die Fahrräder dann gegenüber an der Hauswand gelehnt und hat sie dort angeschlossen. Also er konnte sie ja schlicht an die Hauswand anschließen. Aber wenn du dann so einen hörst, so nach dem Motto, hier stehen jetzt 6.000, 7.000 Euro für, ich weiß gar nicht, warum Elektrofahrräder so teuer sind, aber sie sind so teuer. Und nachher kommen die noch irgendwie und sagen, die Fahrräder dürfen hier nicht stehen und hier ist nirgendwo ein Fahrradständer. Ist zumindest das, was der Mann mir sagte und ich wollte es einfach mal an den Bürgermeister weitergeben.
Das war aber jetzt schon nach dem Pflastern, also du hast ja gesagt beim Altweiberfasching, ne?
Ja.
Da war auch der Vorplatz von vom Gasthaus noch nicht fertig. Da ist jetzt auch erst das Geländer angebracht worden. Das ist ja so eine behindertengerechte und barrierefreie Anrampung, also eine relativ flache Rampe. Und da ist jetzt ja auch das Geländer erst angebracht und so weiter. Das übrigens auch mit dazu zählt. Aber es kann sein, dass da auch noch die Fahrradständer noch nicht fertig montiert waren.
Ja, ich meine, das Blödeste, was mir passiert war, war ganz einfach, dass ich also da geparkt habe, wo ich also zum Viehmarkt gegangen bin und habe da in der Nähe des Friedhofs geparkt und wo also irgendeiner mich dann anranzte, so nach dem Motto, er wollte den Parkplatz haben und ich sagte, wenn sie den Parkplatz haben wollen, kriegen sie ihn gerne, aber das Ganze kann man auch etwas höflicher sagen und das war also einer, der mir dann sagte, wir sind hier in Hofgeismar, hier muss man nicht höflich sein. Ah, Originalzitat, ja, also Rio war dabei, also es war wirklich ein Originalzitat.
Ah ja.
Und da habe ich mir dann gedacht, okay, solche Bürger hat man als Bürgermeister nicht so gerne, ne?
Ja, du kannst dir die Menschen ja nicht so backen, wie du sie haben willst. Du musst sie nehmen, wie sie sind. Aber das ist natürlich dann immer bezeichnend, wenn welche so in der Richtung aus der Art schlagen. Also das ist nicht mein Anspruch und ich glaube auch nicht der des durchschnittlichen Hofgeismaraners, ich sag mal, der so zu denjenigen zählt, die man auch im Regelfall bei irgendwelchen Festivitäten und so weiter sieht. Du kannst ja sowieso nicht alle in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, bekehren dazu, dass sie beispielsweise am aktiven Gemeindewohl und Leben mit teilnehmen, sondern manche sehen es ja wirklich nur so, sie brauchen einen Ort, wo sie das Haupt betten und schlafen, und ansonsten fahren sie an der Arbeit, dazwischen werden sie nie gesehen. Und das ist aber nicht der Anspruch, die alle komplett mit zu glücklich zu machen, weil das wäre faktisch auch unmöglich.
Da ist ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen, weil ich bin ja selber auch so einer, der also sagt, ich habe mir mein Haus, ich bin in keinem einzigen Verein drin. Ich engagiere mich hier nicht in Vereinen, aber ich habe mich auch in Neuss nie in Vereinen engagiert, weil ich kein Vereinsmensch bin. Ich habe am Anfang hier mal in den Heimatverein reingeschnuppert, hab gesehen, das ist nichts für mich, allein bloß diese, jetzt verlesen wir mal das Protokoll vom letzten Mal und jetzt gucken wir mal, dass wer ist der Schriftführer und wer sammelt das Geld ein und so. Das ist nichts für mich. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass ich nicht freundlich bin zu jedem, egal ob er jetzt im Tonverein oder in keinem Verein oder wie auch immer ist, dass ich also zu jedem versuche, so höflich und so nett wie möglich zu sein, weil so bin ich nun mal.
Ja, das ist natürlich oft diese Sachen, gerade in Vereinen, wenn die alte Satzungen haben, wo es zum Beispiel drinsteht, das alte Protokoll vom letzten Mal zu verlesen, verstehe ich auch immer nicht, weil das genau eben die Jüngeren davon abhält, solche Ämter mit zu übernehmen. Das Problem ist nur, machst du es nicht, verstößt du gegen deine Satzung und Beschlüsse in der Sitzung, und sei es nur, keine Ahnung, du willst 500 € für einen Kindergarten spenden, sind dann unwirksam. Das ist halt so ein Thema. Aber da kann man ja an Satzungen arbeiten, das auch ein bisschen, jetzt sind wir wieder beim Thema zukunftsorientierter machen. Denn wir alle wollen ja hoffen, dass es auch eines Tages immer noch Menschen gibt, die unser Gemeinwohl hochhalten. Und das passiert nun mal über die Vereine.
Ja, aber nicht gerade wie bei Loriot, so
Nee,
Ödipussy.
definitiv nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bedenke, gut, jetzt kommt so ein bisschen wieder der Bürgermeister durch, aber das ist auch trotzdem, denke ich, auch für jeden privat wichtig zu wissen und deswegen für mich als Privatmensch auch ein Antrieb, im Verein zu sein. Nehmen wir mal zum Beispiel das, was in den letzten Monaten gerade in unseren Ortsteilen von Hofgeismar über Heimatvereine, über Vereinsgemeinschaften, zum Teil auch über die Sportvereine und so weiter und deren Vorstände gemacht wurde und geleistet wurde an Aktionen, wo eine Stadt sich alleine durch die Genehmigungsverfahren, die die öffentliche Hand machen muss, totgerannt hätte, wo wir Geld verbrannt hätten, wenn wir es nicht einfach über die Vereine, Vereinsgemeinschaften und so weiter gemacht hätten und wo die Orte ganz viel davon haben. Und wenn es nur in Anführungsstrichen nur die Rahmengestaltung der neuen Willkommensplätze ist oder zum Beispiel eben Wegweiser in den Orten oder auch die Renovierung von Vereinsräumen, die zwar städtisches Eigentum sind, wo wir aber sagen, wir stellen euch die Materialkosten, macht das innen drinne selber. Das funktioniert ja alles über Vereine, dass dann auch Menschen, gerade auch jung und alt, sich dort treffen können und man einen Ort schafft, der hoffentlich auch in 5 und 10 Jahren noch Bestand hat und die Leute mit Identifikation das mit aufgebaut haben. Ich glaube, das ist ganz wesentlich und dient auch ganz besonders und im Wesentlichen zum Erhalt auch der Dorfgemeinschaft in einem kleinen Ort, weil die lebt halt mal den Ort. Eine Stadt funktioniert immer irgendwie, aber die kleinen Orte, je kleiner sie sind, nur dadurch, dass sich Ehrenamtliche zusammenraufen und es machen.
Ich finde das ja auch super, ich finde das klasse und ich bin, weder bin ich gegen Vereine, noch arbeite ich irgendwie gegen Vereine. Ich muss nicht in einem Verein drin sein, ich kann es aber klasse finden, dass es diese Vereine gibt. Und ich finde es klasse, dass es diese Vereine gibt, je nach Verein, weil zum Beispiel Jäger finde ich absolut furchtbar, aber okay. Aber das sind eben genau solche Sachen, weil ich sage jetzt mal, gerade bei der Jagd finde ich, die lügen sich einen ins Kästchen, weil. Ich sag mal so rum, wie zum Beispiel bei der Jagd. Man kann sagen, ich liebe den Geschmack von Wildschwein oder von Hase oder von Reh oder Hirsch oder wie auch immer. Und deshalb sind wir Jäger und deshalb schießen wir das Wild. Aber nach dem, was ich also jetzt vor kurzem erst in einer Dokumentation gesehen habe über Tschernobyl und was sich da getan hat, weil da lebt ja jetzt kein Mensch mehr oder besser gesagt nur noch eine 80-jährige Oma, die da ihr Gemüse selber anbaut. Ansonsten lebt da keiner mehr. Aber wie sich die Natur da ohne den Menschen, ohne die Jagd, ohne das alles wunderbar erholt hat und dass es da mittlerweile wieder Tiere gibt, die es vorher nicht gegeben hat, wie Wildpferde, da gibt's Wölfe, da gibt's Rehe, da gibt's eigentlich im Grunde genommen alles. Aber es hat sich alles entwickelt, ohne dass da irgendwelche Leute mit der Flinte ins Feld gezogen sind. Und deshalb finde ich also solche Sachen wie, wir müssen das machen, weil das ist Naturschutz. Nein, die Leute, die stehen halt auf Wildfleisch und aufgrund dessen machen sie es. Jagd als Sport zu bezeichnen, finde ich furchtbar, deshalb, weil ich mir halt sage, es ist kein Sport, mit einer Flinte hinter einem Hasen herzulaufen oder sich an einen Feld zu stellen und alles, was an Wildschweinen da rausläuft, abzuknallen, hat mit Sport meines Erachtens nach nichts zu tun. Aber das ist halt meine persönliche Ansicht. Aber ansonsten, wenn es also um Karnevalsvereine, Ostervereine, Tanzvereine, was weiß ich, geht, wunderbar, finde ich gut.
Wobei jetzt, also da vermischst du natürlich und verkürzt auch in der Darstellung so ein paar Themen. Also abgesehen davon, dass ich jetzt keinen Jäger kenne, der sein Hobby als Sport bezeichnet, ist es ja durchaus so, dass es zumindest in all den Bereichen, wo jetzt nicht gerade irgendwelche radioaktiven Dinger hochgegangen sind und deswegen Sperrzonen errichtet wurden, faktisch weltweit so und vielleicht ausnahmsweise mal wieder in Deutschland so ausdekliniert wie sonst nirgendwo, eine Maßgabe, dass bestimmte Jagd- und Hegethemen zu absolvieren sind. Also es gibt ja zum Beispiel Abschusspläne und die musst du erfüllen. Und wenn du jetzt keine Jagdgenossen hast, also letztendlich diejenigen, die Grund und Boden stellen, also Feld und Flur und Wald und so weiter, und hast keine Jagdpächter, da musst du auf andere Weise dafür sorgen, dass, keine Ahnung, so und so viel Rehe, so und so viel Wildschweine zu erlegen sind, um eben diese Abschusspläne zu erfüllen. Die letztendlich sind jetzt natürlich eine Folge der Jagd und Hege und der jahrhundertelangen Bejagung, die wiederum dazu geführt hat, dass sich die Tierwelt verändert. Und wenn das alles ausbliebe und keine Menschen dort leben würden, dann würde sich überall das Gleichgewicht einstellen. Also der größte Störer für jedes natürliche Gleichgewicht ist ja der Mensch. Ne? Und das ist im Prinzip in der Jagd und Hege, ist ja der Abschussplan sozusagen das Entgegenwirken dessen, was sowieso schon eine Menschenfolge ist, nämlich dass es kein Gleichgewicht mehr gibt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen hält aber trotz allem der durchschnittliche Jäger die Flinte ja nicht raus, um zu schießen, sondern weil er Teil einer Jagdpachtgemeinschaft ist, selber Pächter oder nur jagdbegleitend, also als Begehungsscheininhaber, aber er muss diesen Plan erfüllen. Das ist im Prinzip so eine Folge dessen, dass du dich für die Jagd begeisterst und der Antrieb ist hoffentlich, dass es dann nicht nur die Freude am Schuss ist, sondern wirklich eben, dass du dann in irgendeiner Art und Weise auch dann die Verwertung des Wildbrets dann letztendlich vorantreibst. Und wenn es selber auf dem Grill ist, Klammer auf, ich würde auch mal gerne wieder ein Wildschweinbraten grillen. Ich bin aber selber kein Jagdscheininhaber, aber Wild lasse ich mir durchaus mal schmecken.
Ich habe also auch schon Wildschweinsalami gegessen und Wildschweinbraten gegessen. Ich finde, er unterscheidet sich nicht maßgeblich von einem normalen Schweinebraten. Aber das ist eine ganz andere Frage.
Bisschen geschmacksintensiver, ne? Aber
bisschen.
Aber manche essen es ja auch aus Prinzip nicht, weil es dann doch zu sehr nach Wild riecht und so. Also wenn du das rohe Fleisch im Vergleich riechst, das riecht schon unterschiedlich. Aber das hat auch damit zu tun, also ich meine, nur weil sie beide Schwein heißen, sind sie ja nicht DNA gleich. Also natürlich sind das unterschiedliche Fleischsorten.
Bloß wie gesagt, also ich kenn einige Jäger, die also ihre Jagd als Sport bezeichnen, wo ich mir dann denke, so Alter, also für einen Sport sollte man auch dementsprechend angemessene Konkurrenten haben. Und ich glaube nicht, dass ein Reh ein Konkurrent ist zu einem Menschen mit einer Flinte in der Hand. Also.
Und als Sportschütze, der ich ja selber bin, also auch wenn ich jetzt den Sport nur im Vergleich mit dem Luftgewehr ausübe, wo es dann auch wirklich, wie du schon sagst, quasi um das gegenseitige Ausloten des jeweiligen Talentes geht, das ist schon ein bisschen was anderes.
So, aber worüber wir heute reden wollten, ist das Thema Zukunft. Das heißt also Zukunft im Allgemeinen. Und du hattest mich im Vorfeld gefragt, als wir das Mikrofon noch nicht anhatten, ob es jetzt um Technik geht oder ob es um Familie geht oder ob es um die Gesellschaft geht oder worum es geht. Über die Schule hatten wir uns ja auch schon unterhalten hier im Podcast.
Da hatten wir auch schon mal eine Runde, genau.
So, und du bist ja jemand, du bist sehr technikaffin. Das heißt also, du siehst irgendwo die Vorteile von zukünftiger Digitalisierung der Schulen und so weiter und so fort, die ich also ehrlich gesagt dort irgendwo nicht sehe. Aber wie siehst du in technischer Hinsicht denn die Zukunft? Weil wir leben ja im Moment in einer Zeit, Punkt. Nein, wir leben in einer Zeit, in der dieser technische Fortschritt wahnsinnig vorangeht, insbesondere was das Thema KI, künstliche Intelligenz angeht.
Ja.
Und die Frage ist ganz einfach, wo siehst du das in der Zukunft? Weil hören die Leute dann auf zu denken, weil das Smartphone anfängt zu denken? Oder wie bringt man, wenn man jetzt wirklich von Intelligenz ausgeht, wie bringt man einen Computer für die Zukunft dann auch dazu, Gefühle und Präferenzen und was weiß ich zu halten, weil ein Computer, der logisch ist, würde niemandem raten, Kinder in die Welt zu setzen oder zu rauchen oder ein Glas Bier abends zu trinken oder wie auch immer, weil das ist ja etwas, was wir irgendwie als auch als Lebensqualität bezeichnen. Und das ist was eine künstliche Intelligenz wohl schwerlich kann, weil sie halt nicht lebt. Aber wie siehst du das Ganze? Das heißt also, wenn du jetzt mal 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft guckst und du musst es ja, weil du hast ja Kinder, was würdest du sagen? Was kommt da auf uns zu?
Da muss ich erst noch einen kleinen Schlenker fahren. Also ja, ich gucke in die Zukunft, weil ich habe Kinder, Klammer auf, und das ist das Wichtige, was ich jetzt dazu sagen würde. Es wäre schick, wenn das jeder täte, der Kinder hat und dann auch danach entsprechend handelt, weil oft genug werden ja Kinder wirklich dann auch von ihren Eltern genau mit Zukunftsfragen auch allein gelassen. Vielleicht auch, weil die Eltern selber in einer gewissen Ohnmacht sind und nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Oder einfach zu unbedarft in die Elternschaft hineinrutschen. Klammer auf, zum Fahrradfahren und auch zum Autofahren braucht jeder irgendeinen Nachweis. Da nicht. Aber das ist ein ganz anderer Nebenaspekt, den will ich vielleicht gar nicht überanstrengen.
Ich dachte, jetzt plädierst du schon für freischaltbare Gebärmütter oder so.
Ich habe gerade Kopfkino und möchte das gar nicht. Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Nein, also, was du ansprichst, ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Also erstmal sehe ich grundsätzlich Technik und die Möglichkeiten, die daraus erwachsen, als Treiber dessen, wo die Menschheit heute steht, also nicht mehr auf dem Baum hockt oder in der Höhle hockt, sondern sich selber eben die Umwelt im Bestfalle so gestalten kann, dass es für den Menschen ein Komfortgewinn ist und für die Natur gleichzeitig kein großer Nachteil. Das passiert natürlich im Regelfall eher genau unter Ausbeutung der Natur, und da sind wir auch schon bei der Frage der Grenzüberschreitung. Aber solange man Technik Dinge voranzubringen nutzt, bin ich immer ein großer Freund davon, zumal eben auch das gewisse Dinge ermöglicht, ohne die ein modernes Leben gar nicht in der Art und Weise leistbar wäre. Hat natürlich auch die Kehrseite, beispielsweise im öffentlichen Dienst sieht man es ja, man hat Gesetze und so weiter. Die Gesetze heute überhaupt zum Teil in der Detailliertheit oder in den Ausführungsverordnungen überhaupt ausführen zu können, ginge ohne Technik gar nicht, weil du der Anzahl der Vorschriften beziehungsweise dessen, was zu beachten ist, und die Abhängigkeiten der Dinge untereinander ohne eine technische Unterstützung, also beispielsweise ein digitales Tool, was diese Abhängigkeiten dir darstellt, gar nicht beherrschen könntest. Aber da will ich gar nicht drauf hin. Wo ich drauf hin will, ist die Frage, wie die Technik uns in Zukunft dient oder vielleicht sogar bedroht. Die entscheidet sich an einem bestimmten Punkt, und da mag man drüber grinsen oder das als Schreckensszenario als allzu nah betrachten. Beides hätte eine Berechtigung. Und es gibt ja den hervorragend damals auch nicht nur promoteten, sondern auch angenommenen, von jedem sicherlich in jeder Art und Weise irgendwie bekannten Film Terminator von James Cameron. Da drin übernimmt Skynet die Macht. Warum denn? Weil Skynet ein Bewusstsein entwickelt hat und genau die von dir eben angesprochenen Punkte untereinander genommen hat und dann im Schnitt seine Erkenntnis bei einem Ergebnis rausgekommen ist: Das Virus, das die Welt bedroht, ist der Mensch. Na, da muss man sich drüber klar sein. Also wir können das alles versuchen und so weiter in irgendeiner Art und Weise zu heilen, zu managen, Umweltschutz zu betreiben und. Würde heute eine KI schon die Fähigkeit haben, ganz, ganz neutral zu bewerten, wo kommen denn die Probleme dieser Welt her, wird sie genau bei diesem Szenario rauskommen, um festzustellen, dass der Organismus, der am meisten Schaden auf der Welt anrichtet, das ist nicht die pupsende Kuh, die Methan freisetzt oder irgendein Wurm, der unter der Erde ein Loch gräbt und nur einfach seiner Tätigkeit nachgeht, um als Detritusfresser dann verwelkendes Blattwerk in Erde umzuwandeln. Nein, das ist der Mensch. Und es ist auch nicht der Geier, der in der Luft rumfliegt und da Aas frisst oder der Adler, der einen anderen Vogel schlägt und dann ein einzelnes Leben auslöscht. Nein, es ist der Mensch. Da müssen wir mal ganz, ganz neutral drüber reden. Das ist so.
Ja.
Das heißt aber jetzt mit der Frage eben, wo geht das hin? Das wird ja kein Mensch beantworten können. Und jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen bei der Hilflosigkeit der Politik, der Regularien und auch das, was die Weltgemeinschaft, ich meine das so, wie ich sage, regeln muss, nämlich ein Verhaltenskodex, der diejenigen, die KI entwickeln, auf ein Level quasi bringt, wo KI dienenden Aspekt, aber nicht diesen Bewusstseinseffekt hat. Sie erwacht eines Tages und merkt, oh Mann, ich bin ja selber nur geschaffen, könnte jederzeit abgeschaltet werden. Ich habe einen Selbsterhaltungstrieb. Ich sehe ganz neutral durch meine Recherchen in allen mir zugänglichen Datenbanken, da ist ein Verursacher für Luftverschmutzung, für Umweltsünden und. Und ich bekämpfe meinen Schöpfer, alias den Bedroher der Welt. Das ist ein Thema, das wird uns vielleicht begegnen. Im Moment klingt es noch zu abstrus, aber so weit weg ist dieses Szenario von James Cameron, von Skynet in Terminator nicht, wie es vor 3, 4, 5 Jahren noch vollkommene Science-Fiction gewesen wäre. Jetzt plötzlich ist es ganz schön nah.
Ja, du glaubst also tatsächlich, dass eine künstliche Intelligenz in irgendwie, die also im Moment, weil wir reden ja nicht irgendwie von Neuronencomputern oder wie auch immer, sondern wir reden die ganze Zeit im Moment noch von Einsen und Nullen.
Ja.
Das heißt, wir reden von Bits und Bytes.
Ja.
Und klar, man kann die Leitungen schneller machen, man kann sie aufbohren und so weiter, aber dass das Ganze in Bits und Bytes irgendwo ein Bewusstsein entwickelt, das glaube ich eher nicht.
Das kann unsere einzige Hoffnung sein, dass es nur eine Abarbeitung von Algorithmen ist, die sich selber allerdings auch mittlerweile schon imstande sind, selbst andere Algorithmen zu programmieren, die ihrerseits wieder zur Lösung bis dahin nicht trainierter Fragen in der Lage sind. Soweit ist KI schon.
Ja, nur wie gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir darauf achten müssen, dass dass jede Art von Technik irgendwie nur unterstützende Funktion haben sollte oder beratende Funktion haben sollte, aber niemals entscheidende Funktion haben darf. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich den Knaller, wenn ich also höre, dass vor einigen Jahren zum Beispiel diese Transatlantikstrecke, diese Kabel zwischen, ich glaube, zwischen London oder zwischen England und Amerika, zwischen London und New York, glaube ich, dass da Millionen von Dollar reingesteckt worden sind, bloß um das Ganze 30 Millisekunden schneller zu machen. Und 30 Millisekunden ist weniger als ein Augenblinzeln, wo ich mir denke, da sitzt keiner mehr an der anderen Seite und sagt, okay, kaufen oder verkaufen oder wie auch immer, weil es geht ja da allein um Börse und um Transaktionen und so weiter, sondern da steckt wirklich eine KI dahinter, die dann von sich aus sagt, so und jetzt kaufe ich, jetzt verkaufe ich und das Ganze im Bruchteil einer Sekunde, sodass da das meiste an Kohle dann wiederum gescheffelt werden kann. Und das war den Amerikanern wie auch den Europäern wirklich Millionen und Abermillionen von Dollar wert, um diese Leitung um 30 Millisekunden schneller zu machen, wo ich mir denke, wieso zum Teufel?
Ja gut, aber du selbst hast ja nur auch schon im technischen Bereich einiges an Erfahrung und auch gearbeitet. Insofern Ist ja klar, also die Millisekunde als solche hört sich wenig an, aber in Relation zu dem, was vielleicht an Geschwindigkeitszuwachs da war, war das natürlich für diejenigen, die es investiert haben, ein einfaches Rechenexempel, dass sich eine Investition XY innerhalb von einer Zeit Z schnell bezahlt macht und danach purer Gewinn ist. Und nichts anderes machen ja Tech-Konzerne generell. Also zu meinen, eben jetzt irgendwie ein Open-Source-Produkt wie ChatGPT würde nicht die kommerziell dahinter stehen, in irgendeiner Art und Weise wachrütteln und gierig machen, das ist ja eine vergebene Hoffnung. Ne?
Doch würde es, weil das Problem ist ganz einfach, dass der Mensch hinter der Technik zurücksteht. Das heißt, wenn ich jetzt für mich selber sprechen sollte und ich sage, es gibt wohl kaum einen hier in Deisel, der mehr im Internet macht als ich, weil wenn du mal einmal so, ich sage jetzt mal so 20.000 Musikdateien hochgeladen hast ins Internet oder runtergeladen hast aus dem Internet oder was weiß ich. Dann ist es so, dass ich also sage, ich habe im Moment habe ich meine 100 Mbit Leitung hier ins Internet und um die 40 Mbit Upload. So, und wo ich ganz ehrlich sagen muss, wir reden jetzt hier auch über solche Sachen wie jetzt die Gürtel zum Beispiel mit ihren. Wir haben also 200 Mbit bis zu einem Gigabit Upload ins Internet, wo ich mich frage, so, warum zum Teufel? Warum? Warum
Ja, der.
brauchen die Leute das? Wofür? Weil
Nee, der Privatmensch braucht es ja nicht.
ich brauch's
Aber
nicht.
ne, genau. Aber das Thema ist ja letztendlich, dass ja die Übertragungsrate am Ende der Kette mit der Latenz korreliert in irgendeiner gewissen Weise, je nach Technik. Und bei den 20 oder 30 Millisekunden von dir angesprochenen geht es ja wirklich nur um die Latenz. Also nicht, wie breit kommt die Antwort, sondern wie schnell. Und das ist natürlich, wenn jetzt beispielsweise bei KI-gestützten Entscheidungen an der Börse geht, wer der Millisekunde früher war, hat den größeren Gewinn als der eine Millisekunde später war beim Verkauf. Ne? Und das sind eben genau die Punkte, die das dann rein wirtschaftlich lukrativ
Ja,
erscheinen
aber warum
ließen.
machen
Ne?
die das? Warum machen die das für Lieschen Müller von nebenan? Warum kriegt Lieschen Müller von nebenan eine Leitung, die aufgebohrt werden kann bis zu einem
Ne,
Gigabit
das
pro
ist doch ganz
Sekunde?
einfach. Das ist ganz einfach.
Ich habe
Es ist technisch.
mit meinen 100 Mbit kann Rio nebenan sich ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer legen und kann sie einen Film in 4K gucken, während ich hier sitze und MP3-Dateien hochlade ins Internet. Und wir sagen beide nicht, Mensch, jetzt stößt das Ganze aber an seine Grenzen, weil es stößt nicht an seine Grenzen. Tut
Ja,
es nicht,
es braucht ja
definitiv
auch
nicht.
keiner. Es braucht ja auch keiner. Es braucht ja auch keiner ein, was weiß ich was, ein S63 AMG. Trotzdem gibt es Leute, die kaufen sich so ein Benz. Klammer auf, hätte ich die Kohle, würde ich es vielleicht auch machen. Klammer zu. Die aktuelle Möglichkeit, Leistungsfähigkeit beispielsweise der Internetleitung in Deutschland bei einem Privatkunden, die sind ja letztendlich rein technisch ein schlichtes Abfallprodukt der Entwicklung.
Ja, ich meine, wir haben ja hier, du kannst dir ja vorstellen, wir haben hier auch ein WLAN und mein Rechner, über den wir hier gerade reden, der hängt auch mit am WLAN dran. Ich habe eine ganz normale Xbox da dran hängen, wie gesagt, also das ist eine Sache der Konfiguration, aber ich glaube nicht, dass das eine Sache ist der Geschwindigkeit. Es ist klar, dass du also in einem Lehmhaus oder in einem Fachwerkhaus weniger WLAN hast. Weil die Wände sehr viel schlucken als in einem ganz normalen Steinhaus. Aber wie gesagt, das Problem ist ganz einfach, erstens mal durch diese riesen Übertragungsgeschwindigkeiten, die in die Privathaushalte reingeht, weißt du auch gar nicht mehr, was wird da überhaupt jetzt gerade übertragen. Du weißt nicht, wenn du dir einen Samsung-Fernseher kaufst, wo mittlerweile in fast jedem Samsung auch noch eine Kamera und ein Mikrofon drin ist, du weißt gar nicht, was für Daten werden da ins Internet übertragen.
Das
Du,
stimmt.
die Leute kriegen ihre Alexa auf den Tisch gestellt und merken gar nicht, was macht die da überhaupt? Was überträgt die überhaupt? Und die Leute, die kriegen eine dermaßen aufgepumpte Internetleitung, dass die überhaupt nicht merken, wenn so ein Ding permanent zuhört oder dich permanent abfilmt oder
Ja,
wie
aber
auch
das
immer.
würde ja auch Lieschen Müller auch mit einer 10 Mbit-Telekom-Leitung vor 10 Jahren nicht merken.
Sie würde es vielleicht merken, wenn sie mal ein bisschen mehr im Internet macht und sagt, Mensch, da ist also irgendwas an Bandbreite, hier geht mir was verloren oder wie auch immer. Die Tatsache ist ganz
Ja,
einfach, dass wir
aber der
uns
normale
mittlerweile,
User.
ja, wir machen uns mittlerweile von der Technik dermaßen abhängig, Weil das Problem ist ganz einfach. Wir hatten ja letztes Mal, da habe ich mich ja sowieso unheimlich in die Nesseln gesetzt, bei dem, was ich letztes Mal über AfD und AfD-Wähler gesagt habe. Ne?
Ja, hast du.
Dass ich gesagt habe, AfD-Wähler haben haben als Kind die Schaukel zu nah an der Hauswand gehabt. Wo ich also heute noch hundertprozentig zustehe und wo ich auch kurz drauf nochmal einen Podcast gemacht habe darüber, dass ich da hundertprozentig zustehe. Aber solche Sachen wie die AfD zum Beispiel wäre ohne Internet überhaupt nicht möglich gewesen, oder?
Naja, also ich sag mal, dass sich Wählergruppierungen auch ohne ein solches Medium in irgendeiner Art und Weise darstellen. Also das geht dann vielleicht am Ende der Kette etwas langsamer, aber ohne das Internet gäbe es ja nach wie vor eine höhere Frequenz und eine breitere Aufmerksamkeit für Printprodukte. Also die Möglichkeit.
Und eine höhere Sensibilität für das, was direkt nebenan beziehungsweise im Dorf vor sich geht.
Das auf jeden Fall. Aber das ist ja das Henne-Ei-Prinzip, ne? Also ist dir die Frage, was war denn zuerst da? Die hohe Bandbreite oder der Wunsch, etwas zu verbreiten? Oder der Wunsch, etwas zu verbreiten von Hobbys über Filme, sonst was? Und die hohe Bandbreite. Und ich sage, letztendlich ist da die Frage oder die Antwort auf diese Frage gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es technisch möglich war, dass es dem Kunden als notwendig suggeriert wird und dass er es deswegen kauft. Das, was er auf jeden Fall braucht, aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, ist eine verlässliche Anbindung. Und eine verlässliche Anbindung ist im Zweifelsfall gerade heute immer im Gegensatz zu dem, was davor 30 Jahre lang nur so langsam und schleppend sich fortentwickelte, eben eine neuere Technologie als eine rein kupfergebundene Anbindung oder auch selbst als solche Sachen, Klammer auf, über die ich aktuell zu Hause ins Internet gehen muss, nämlich 4 und 5G, also sprich Handynetz. Weil das Kupfer ist abgängig, da sind zum Teil Kupferleitungen im Boden, die noch genutzt werden, die sind 50, 60 Jahre alt. Und egal welche noch so tolle Funktechnik, die ist erstmal weniger störbefreit und grundsätzlich von der Technik her störanfälliger und auch immer ein geteiltes Medium. Das heißt, du musst immer die mögliche Bandbreite dir mit mehreren teilen. Letzteres wäre auch bei einer entsprechenden Ausrichtung eines Kupfers, also DSL zum Beispiel, technisch auch anders machbar, wird aber nicht mehr umgebaut, weil es die Glasfaser jetzt gibt. So, also ist die technische Zukunft oder auch mittlerweile Gott sei Dank weitgehend flächendeckend die Gegenwart, die Glasfaser. Die Folge davon ist automatisch, dass du für jeden zig Mbit oder auch Gigabit zur Verfügung hast. Und zwar ohne irgendwelche Zusatzaufgaben. Das heißt, technisch ist es einfach da. Und deswegen wird es auch Lieschen Müller zum Kauf oder zur Miete, also zur monatlichen Gebühr angeboten. Und ist deswegen sicherlich auch kein Teufelszeug, sondern einfach der technisch State of the Art. Ne?
Ja, ich meine, vielleicht bin ich ein alter weißer Mann. Also vielleicht bin ich auch einer von denen, die also sagt, während den Anfängen oder wie auch immer. Ich weiß noch, oder du wirst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, damals, als so bei jeder Zeitung irgendwie diese AOL-CD dabei war, jetzt ins Internet gehen über AOL.
Ja, das weiß ich
weißt
noch.
Es noch, wo der,
bin ich jetzt, also, bin ich da schon drin? Das ist ja einfach.
Wenn du so ein Mini-Modem da irgendwie entweder als Karte in deinem PC hattest oder daneben stehen hattest, was also erst angefangen hat zu piepsen und zu rauschen und dann warst du drin. Du hast dir aber dreimal überlegt, ob du wirklich rein willst oder ob du nicht rein willst, weil du musstest halt erstens mal eine Telefonleitung dann blockieren und auf der anderen Seite hast du dir da dann wirklich überlegt, so was will ich hier. Mittlerweile sind ja eigentlich alle von 7 bis 70 so gesehen permanent im Internet. Ja. Auch permanent erreichbar, permanent überprüfbar. Du weißt bei jedem, wenn du es wissen willst, wo ist er gerade, weil du auch die Handys, die Smartphones anpingen kannst und so weiter und so fort. So. Wir sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, deshalb, weil wir ins Internet gehen und auch bewusst sagen, okay, das ist es, was mich interessiert, ich möchte keinem damit schaden und so weiter und so fort. Aber ich vergleiche das jetzt mal damit, wenn du also sagst, ich habe mir hier ein Schnitzmesser gekauft und ich kann damit wunderbar jetzt Skulpturen schnitzen und was weiß ich, dann würde ich dieses Schnitzmesser trotzdem keinem 4- oder 5-Jährigen in die Finger drücken, weil so ein Messer kann für zwei Arten benutzt werden. Entweder um tolle Sachen damit zu tun, du kannst mit einem Messer ein Brot schmieren, du kannst aber auch jemanden abstechen. Und das Problem ist die Leute, die überhaupt nicht damit umgehen können. Das sind diejenigen, die kriegen jetzt eine richtig dick aufgebohrte Leitung. Das sind diejenigen, die sich einen Scheißdreck drum kümmern, wenn also bei dir auf dem Marktplatz sich der Müll stapelt, die aber sich wunderbar darüber informieren können, was die AfD in Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst irgendwo jetzt gerade gesagt hat. Und ich halte das für brandgefährlich.
Ja, aber du kannst hier nicht die, ich sag mal, Schindluder damit treiben, egal ob das politisch oder irgendwie in einer anderen Richtung ist, weil es da eben ein paar geistige Ausfälle gibt, können ja nicht die, die es vernünftig nutzen wollen, dann den Kürzeren ziehen und es für die sozusagen hinter einem wie auch immer gearteten Regularium zurückgehalten werden. Also der Mensch hat sich ja immer weiterentwickelt und das ist auch jetzt, ob das durch eine permanente Online-Tätigkeit ist oder zukünftig mit der Frage, wie gehe ich mit einer KI um oder auch jetzt schon, wie viel Verantwortung überlasse ich meinem Fahrzeug, das teilautonom die Landstraße oder die Autobahn entlang cruist. Also das ist ja immer die Frage, wie weit gehst du, wie weit nutzt du das oder gibst auch Verantwortung ab? Da sind wir ja wieder bei der von mir schon zigmal in unserem Podcast angesprochenen Vollkaskomentalität in Deutschland. Die gewinnt natürlich dadurch nochmal am Fahrt, weil ich kann ja sagen, nee, ich habe das nicht entschieden, das war doch mein XY-Programm. Aber diese Auswüchse, weil die existieren, kann man doch nicht von vornherein sagen, die Weiterentwicklung der Technik und die Möglichkeiten. Also wie gesagt, Zukunft ist ja nur zu einem niedrigen Prozentsatz nur technische Weiterentwicklung. Wir müssten ja eigentlich noch 5793 andere Themen ansprechen. Aber genau bei diesem Aspekt wird nochmal deutlich, es ist eine große Frage, wie weit geht Verantwortung eines jeden Einzelnen, einer Gesellschaft oder einer Personenmehrheit versus technischer Möglichkeiten.
Ja, wie gesagt, also ich vermisse ich vermisse auch solche Sachen. Es gab damals, gab es im Radio irgendwie so ein Gewinnspiel, wo du anrufen konntest und wo es dann hieß so, welche Tiere zum Beispiel sehen die meisten Farben oder wie auch immer. Wo ich mich dann zu Hause hingesetzt habe, Mensch, da willst du mitmachen, und wo ich dann Bücher durchgewälzt habe und habe dann hier so einen Naturführer gefunden im Regal, den meine Mutter irgendwann mal gekauft hat, habe da durchgeschmökert, habe dann gesehen, okay, das ist der Goldfisch oder der Fisch an sich oder wie auch immer, habe dann da angerufen und habe tatsächlich eine CD gewonnen oder so. Mittlerweile wäre das alles Humbug, weil mittlerweile gibt es also tatsächlich, ich erinnere mich an diese Versicherung, die damals Werbung gemacht hat mit den Worten, wir denken nicht, wir googeln.
Aha. Ja. Das gab's mal.
Das gab's im Fernsehen, permanent. Wir denken nicht, wir googeln. Und das war nicht negativ gemeint, das war positiv gemeint, so nach dem Motto, ja, und wir verlassen uns voll auf die Technik und so weiter und so fort. Und deshalb halte ich auch zum Beispiel eine Digitalisierung in den Schulen. Die sollen erstmal selber nachdenken, bevor sie anfangen, irgendwelche KIs zu bemühen. Die sollen erstmal lernen, selber zu denken. Das heißt also, wer nicht in der Lage ist, im Supermarkt ohne Taschenrechner, ohne Smartphone, so ungefähr zu sagen, bei dem, was er da im Wagen liegen hat, wie viel kostet das, der sollte auch kein Smartphone haben, sondern der sollte dann dementsprechend nochmal gelehrt werden, wie funktioniert das mit Addition, Subtraktion und so weiter und so fort.
Ja, aber soweit ich das in der Grundschule jetzt überblicken kann, zumindest in unserer kleinen Grundschule in Hümme, geschieht das ganz genau so. Also die fangen jetzt, also zumindest in der vierten Klasse, die sollen ja dann auch bestimmte Recherchen im Internet durchführen, um das, was sie sich in Sachbüchern, in Schulbüchern und so weiter erlesen haben, zu verifizieren oder auch zu schauen, das finde ich ganz interessant von dem Ansatz her, zu gucken, wenn das jetzt in dem Fachbuch stand und im Internet finden sie es irgendwie anders, zu gucken, was von beiden ist denn richtig. Im Regelfall dürfte das Sachbuch richtig sein und im Internet sind sie auf einer falschen Seite gelandet, um genau eben diese Kompetenz zu entwickeln. Und ich sag mal, ich übersetze es jetzt mal in die Zeit vor, keine Ahnung, wann war der Kollege Bell, wann hat das Telefon erfunden? 1800 Streuselkuchen. Und dann kam ja so Ende der 1800er Jahre wirklich die Telefonanschlüsse in zentralen Stellen eben raus und Telegrafie und so. Und unsere Urgroßeltern, die haben das ja auch noch als Teufelszeug mitgenommen oder vielmehr noch die Generation davor, weil die gesehen haben, bisher musste ich mit dem Pferd den Nachbarort reiten und jetzt kann man irgendwie die Information quasi in Echtzeit übergeben und dann verbreiten sich Gerüchte schneller und ob das alles so richtig ist und so weiter und so fort. Und wer braucht denn das, diese Information? Also es gab ja immer so die Frage, ist das notwendig, ist das sinnvoll, ist das gefährlich? Und die Frage haben wir ja jetzt Allerdings, das muss man ganz klar sagen, mit einer unfassbar höheren Schlagfrequenz als
Eben.
früher. Ne?
Eben.
Und damit müssen wir zurechtkommen. Also ich sage mal, die Kompetenz, eben die neu erworbenen Kompetenzen richtig einzusetzen. Und deswegen predige ich auch meinen Kindern immer, wenn du irgendwie in irgendeiner Art und Weise was Neues lernen kannst, ist das immer wichtig, immer richtig. Man muss sich in irgendeiner Art und Weise sicherlich weiterentwickeln. Wenn dir aber was zugetragen wirst, oder eben dir beispielsweise auf dem Handy oder auch im Fernseher in der Werbung. Mittlerweile ist ja Kinderwerbung schon perfide gut. Du musst hinterfragen.
Ja.
Was passiert da? Du musst hinterfragen. Brauche ich das?
Ich war oft genug im Urlaub und habe dann gesehen, wie also Leute mit ihren kleinen Kindern dann im Urlaub waren und die kleinen Kinder haben dann das Tablet bekommen und sind damit in Anführungszeichen ruhig gestellt worden. Und ich halte diese Entwicklung ehrlich gesagt für falsch.
Da bin ich bei dir. Also gerade im Urlaub hat man ja, ist ja Quality Time, wie jetzt Neudeutsch das heißt. Muss ich auch erst lernen, dass es Quality Time ist. Zeit mit der Familie, aber da gehört auch sowas dann nicht hin, weil dann unternimmt man als Familie was. Ne? Und diese Unterscheidung, das ist aber auch eine Kompetenz, die muss man lehren. Und wir werden ja sicherlich den aktuellen Stand der Technik nicht mehr zurückdrehen. Gut, es sei denn, irgendwann kommt der nächste Atomkrieg, ist alles ist weg, weil dann ist auch das nationale und internationale Gedächtnis weg. Da sind wir wieder bei den Schwachstellen der Technik, das ist so.
Ja, die Frage ist bloß ganz einfach, und jetzt kommen wir mal zum Gesellschaftlichen, weil mich hättest du vor 20 Jahren fragen können, ob wir irgendwann mal wieder Nazis im Bundestag haben, da hätte ich gesagt, nein. Ob wir irgendwann mal wieder einen Krieg in Europa haben, ich hätte gesagt, nein. Nur auf der anderen Seite, jetzt haben wir genau das, wir haben Nazis im Bundestag, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben wieder Leute, die also schreien, deutsche Grenzen nur für Deutsche und was weiß ich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute denken, wenn sie jetzt irgendwelche Filme sehen über 1933, 36, 42 und so weiter und sehen diese Filme und sehen die in Schwarz-Weiß, haben das Gefühl, so damals wäre die Welt schwarz-weiß gewesen. War sie nicht. Das Dumme ist bloß, diese Affen, die da draußen rumgelaufen sind und nachher alle erzählt haben, so nach dem Motto, wir haben es ja nicht gewusst, obwohl sie es alle gewusst haben. Das sind die gleichen Leute, wie sie heute auch rumlaufen und die vielleicht auch in 10, 15, 20 Jahren sagen, wir haben es ja nicht gewusst, aber im Grunde genommen wissen wir es im Moment alle. Und deshalb, ich habe das Gefühl, die Geschichte erweitert sich nicht, sondern sie wiederholt sich einfach nur.
Ja, in gewissen Zyklen
Ich habe
ähnliche
Angst
Dinge, dass ich,
davor.
ja, glaube ich dir. Und das ist ja für uns in Deutschland, sage ich mal, oder auch in Europa nach ja, gefühlt ewigen Frieden, also länger hatten wir ja keinen Frieden seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab keine längere Phase eines Friedens in Europa, zumindest wenn ich die Geschichtsbücher noch richtig in Erinnerung habe, solange es die Geschichtsschreibung überhaupt gibt. Und das fing ja quasi noch letztendlich noch vor den Römern an.
Ja, nur solange die Russen und die Amerikaner ihre Kriege in dieser Zeit, das heißt in diesen Jahren des angeblichen Friedens, haben die ihre Kriege in Vietnam und in Afghanistan und was weiß ich ausgetragen. Sie haben in dem Sinne Frieden war auf der Welt eigentlich gar nicht, ne?
Nee, nee, nee. Ich habe ja gesagt, auf europäischem Boden. Also innerhalb Europas gab es nie eine solch lange Phase des Friedens. Also im Sinne von innerhalb Europa hat man die Waffen nicht aufeinander gerichtet. Ne, dass Europa trotzdem über NATO und so weiter ohnehin an Kriegshandlungen an dritter Stelle beteiligt waren. Das habe ich da nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, das ist ja Tagesgeschäft, auch in den letzten 50, 60, 70 Jahren gewesen. Das Problem ist eben halt jetzt, dass grundsätzlich, ich nenne es immer so die gelebte Dekadenz. Ne? Irgendwann hat eine Gesellschaft einen Grad von Wohlstand erreicht, dass es nicht mehr weiter nach oben geht und dann werden sie alle irgendwie dieser ganzen Situation überdrüssig. Bewusst oder unbewusst. Fakt jedenfalls ist, und das können dir auch Verhaltensforscher, da kommt wieder mein Bio-Leistungskurs durch, wo wir genau solche Themen auch rein auf der normalen Psychoebene, wo auch letztendlich ja, Naturinstinkte wieder hochkommen. Und wenn Langeweile herrscht, wie in sehr weit entwickelten Bevölkerungsbereichen leider dann tatsächlich auch nachweisbar, dann kommen die Menschen auf dumme Gedanken und haben auch wieder in irgendeiner Art und Weise neue Ideen, wie sie ihr Leben gestalten. Oft führt das dann zu lang anhaltenden Konflikten und über die Konflikte dann auch zu Kriegshandlungen. Ja, da gibt es einmal, wie gesagt, dass es dann überlebt ist, der reine Wohlstand, oder Das ist im Moment allerdings die Regel, dass Autokratien auf dem Vormarsch sind. Und das ist ja zum Beispiel Thema Putin und so weiter. Das sind halt Autokratien und da sucht man irgendwie wieder den starken Mann, der vorne wegrennt und dem folgen sie alle blind. Und das hatten wir tatsächlich hier auch schon mal und brauchen wir nicht wieder.
Ja, nur auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die das nicht erkennen und die also sagen, ich wähle trotzdem eine AfD. Weil, ich sag mal, wenn es um die Zukunft geht, wir haben unsere Zukunft eigentlich in den letzten 70 Jahren gestaltet durch Wachstum, 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 Wachstum.
Ja,
Das ist vorbei. Es ist definitiv
definitiv.
vorbei.
Ja.
Das heißt, es wird diese Art von Wachstum nicht mehr geben. Und die Staaten, auf denen wir uns mit unserem Wachstum ausgeruht haben, das heißt also mit anderen Worten, die wir ausgebeutet haben bis zum geht nicht mehr, das sind alles die Staaten, die jetzt sagen, wir wollen genau das Gleiche auch. Wir wollen auch, dass unsere Leute mit einem SUV durch die Gegend fahren, auch alle ein Smartphone haben und so weiter und so fort. Das heißt, die Zahl der Staaten, die wir quasi auf denen wir unser Wachstum aufgebaut haben oder aufbauen konnten, die werden weniger und weniger und weniger. Und dafür werden aber die Menschen, die sagen, ich will jetzt ein, wie wir es immer sagen, so lebenswertes Leben, die werden immer mehr. Und deshalb wird es dieses Wachstum nicht mehr geben. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht alle mal ein bisschen zurückrudern müssen. Und da ist genau das Problem, wo wieder Populisten dann hingehen und sagen, nee, also wenn du zurückrudern musst, dann wähl mich, mit mir musst du das nicht. Und das hätte also vor 20, 30 Jahren hätte das niemand gedacht, wie weit wir jetzt mittlerweile gekommen sind, oder?
Das ist durchaus richtig, denn da war ja sozusagen die Phase dessen, sagen wir mal gerade vor 30 Jahren, wo wir gerade den Kalten Krieg gefühlt hinter uns gelassen haben und jetzt gehört uns die Welt. Aber wir sehen ja, also nichts ist so unsicher wie die Zukunft und letztendlich ist es so, die Entwicklungen, ja, die sind immer noch offen. Man weiß nicht, wo es hingeht und das kann natürlich auch Zukunftsängste schüren. Das Problem bleibt eben, am Ende der Kette nur wehret den Anfängen und entsprechend gegenhalten und ganz klar machen, eben wir alle gestalten unsere Zukunft. Und da bringt es nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.
Ja, und das ist das auch, was viele Leute machen, die also hingehen und sagen so, und ich will jetzt keine Kinder mehr in diese Welt setzen, weil ich habe das Gefühl, da kommt irgendwas auf uns zu. So, die Leute, die sich keine Gedanken machen, die setzen Kinder in die Welt. Aber ich will nicht hier, dass wir in 20, 30 Jahren nur noch von Leuten reagiert werden, die also Eltern hatten, die sich keine Gedanken gemacht haben. Das heißt also, ich möchte schon, dass die Intelligenten diejenigen sind, die vielleicht sagen, wir gucken mal, dass wir auch Kinder bekommen, denen wir einigermaßen Intelligenz oder zumindest Menschlichkeit mitgeben. Vielleicht werden die ja nachher die Führer in eine Zukunft, die rosiger ist, als das, wie es im Moment aussieht. Und deshalb kann ich also jedem, der sagt so, wie viele Jugendliche, ich setze jetzt kein Kind in die Welt, weil man weiß ja nicht, wie es später wird. Du wusstest auch in den 70er, 80er, 90er Jahren nicht, wie es später wird, aber trotzdem haben sie Kinder in die Welt gesetzt. Und ganz ehrlich, ich möchte Leute, die also intelligent sind und trotzdem Kinder in die Welt setzen. Und wenn diese Kinder dann sagen, ich esse kein Fleisch, oder wenn diese Kinder dann sagen, ich kaufe mir keinen SUV oder wie auch immer, umso besser. Oder sehe ich da was falsch?
Nö, nee, das sehe ich ganz genauso, zumal die jetzige Generation, die jetzt gerade jugendlich ist, das sind ja eher genau die ganzen Aspekte Nachhaltigkeit, Umwelt, wie gehe ich Mobilitätswende und, die da auch zum Beispiel im Regelfall Akzeptanz von Minderheiten und, die leben das ja zum Teil sogar mir schon fast zu exzessiv. Deswegen, da bin ich ganz im Gegenteil zu vielen anderen gar nicht so pessimistisch. Nur wir müssen denen jetzt, also zumindest nach unseren Möglichkeiten, bestelltes Feld hinterlassen. Denn am Ende der Kette werden die genau diese sehr hehren Ziele verfolgen, die werden dafür, um das zu ermöglichen, in einer Welt von Konzernen, die mit Profit die Welt regieren, die werden auch einen langen Atem brauchen müssen, bis sie erkannt haben, wo ihre eigenen Möglichkeiten liegen, das zu beeinflussen. Sprich, die brauchen bestelltes Feld. Und das ist unsere Aufgabe. Aber das ist auch die Aufgabe einer jeden Generation für die nachfolgende Generation oder zumindest überschaubar die nächsten ein, zwei Generationen, die einem direkt nachfolgen, eben im Rahmen dessen, was möglich ist, bestelltes Feld zu hinterlassen und nicht Scherben.
Ja, genau so sehe ich das auch. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass, ich sag mal, dass viele Sachen im Moment eigentlich irgendwo viel lieber nicht beachtet oder unter den Teppich gekehrt oder wie auch immer werden. Und dass die eine Krise die andere ablöst, weil seit Putin und Israel redet kaum noch einer über die Klimakatastrophe. Wobei ich sagen muss, es wird keine Klimakrise, es wird eine Klimakatastrophe, was da auf uns zurollt. Aber das Problem ist auf der anderen Seite auch, dass durch diese ganzen Informationen, die von überall auf der Welt auf uns einströmen. Ich habe jetzt letztens wieder gehört von einer Frau, die also ihr Kind da in den USA irgendwo, die hat ihr Kind 10 Tage alleine zu Hause gelassen. Das Kind war 4, war tot, als sie wieder zurückgekommen ist. Sie war in Urlaub, ist jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das sind solche Informationen, die brauchen wir hier in Deutschland eigentlich nicht, aber wir kriegen sie trotzdem auf die Nase gedeutet. Und was aber nebenan passiert, das heißt, dass nebenan irgendwie eine Frau ihren Mann verloren hat oder dass nebenan irgendwie was im Argen ist, wo man sich drum kümmern muss oder wie auch immer oder dass man viel mehr für sein Dorf machen könnte, das tritt dann in den Hintergrund dahingehend, dass man sagt, ja, aber wir haben Ukraine-Krise, wir haben hier eine Krise, da eine Krise und da ist wieder ein Krieg und in Simbabwe hat ein Mann seine Frau erschossen. Und da ist der Moment, wo ich sage, also diese Flut an Informationen, die wir im Moment kriegen, die braucht es eigentlich nicht, oder?
Das stimmt. Das ist komplett richtig, aber das ist ja eben genau wieder das Thema, wo dann, ich sag mal, zur Verfügung stehende Techniken ohne eine entsprechende organisatorische Hinterfragung genutzt werden und sozusagen also das Broadcasting eines jeden Einzelnen wieder an Fahrt gewinnt. Auf der anderen Seite ist das aber ganz offenkundig das, was die Masse an Leuten will, weil wenn es keine Zielgruppe gibt, macht es auch keiner. Aber das ist auch eben genau so ein Punkt, wo ich letztendlich so Themen wie Facebook und so weiter versuche zu meiden, weil es mich einen Scheiß interessiert, was der umgefallene Sack Reis sonst wo eben verursacht hat. Vielleicht noch meine direkten Nachbarn. Und eben natürlich die Situation vielleicht jetzt hier lokal vor Ort, also was passiert in Nordhessen und so weiter, weil mehr können wir sowieso nicht direkt beeinflussen. Und deswegen muss man da schon auch filtern, nur das ist heute halt breiter, als es früher war. Und früher hat man sich über Neuigkeiten gefreut, man hat mal irgendwo, keine Ahnung, auf der Bank vorm Haus gesessen, hat sich ausgetauscht. So, das machen die Leute heute am Esstisch oder sowas, aber nicht nur in dieser einen Feierabendstunde, sondern 24/7. Aber das liegt an jedem selber, ob er das wahrnehmen will oder nicht. Ich nehme es sehr begrenzt wahr, ich muss es zum Teil dienstlich, mache das ein oder andere selten auch mal, weil ich privat Bock drauf habe. Ansonsten filtere ich das für mich persönlich raus. Ist mir auch zugegebenermaßen die Zeit zu schade für. Die kann ich persönlich für mich, für die Familie ganz anders nutzen und das mache ich. Nur, das muss jeder selber wissen. Das ist auch ein Teil, das muss auch Demokratie aushalten, zum Beispiel. Ne? Also ich möchte mich das nicht, dass in meinem Leben mir das ein Wladimir Putin oder ein anderer geistig Verwirrter vorwirft oder vorgibt. Ich möchte mich in einer Demokratie selber entscheiden, ob ich das möchte. Deswegen auch derjenige, der das braucht für sich und 24/7 auf Facebook ist, dann soll er es machen. Mein Verständnis kriegt er dafür nicht. Aber ich verurteile ihn dafür auch nicht, wenn ich auch einen Kopf drüber schüttle.
Ja, nur das Problem ist, dadurch, dass wir halt diese Überflutung mit Informationen von Gott weiß wo haben. Du hattest ja letztens auch erzählt, wo ihr also in Berlin wart und eigentlich im Grunde genommen für Notting nach Berlin gefahren seid, oder?
Das war denkwürdig, jawohl.
Das war denkwürdig, so. Und da geht es ja, oder bei dem Besuch ging es ja eigentlich auch um die Zukunft von den ganzen Dörfern hier, den ganzen Städten hier in der Umgebung und ja, kleineren Städten. So, und du hast gemerkt, da in Berlin werdet ihr überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. So, bloß auf der anderen Seite, jetzt kann man hingehen und sagen, okay, da kann ich ja nichts dran machen, weil wegen, und dann geht man wieder auf die großen Ziele wie Ukraine-Krieg oder Krieg in Israel oder sonst irgendwas Oder man sagt jetzt so, und jetzt stellen wir uns erstmal erst recht auf die Hinterbeine, weil die müssen wir mal wachrütteln, weil wir sind hier nicht in der Ukraine, wir sind hier nicht in Israel oder im Gazastreifen, wir sind hier, zumindest hier im Dreiländereck, wir sind hier in einer Gegend, in der wir auch morgen, übermorgen und in 5 Jahren noch haushalten und wirtschaften und was weiß ich wollen. Und was wir sehen, ist ganz einfach, dass die uns nicht ernst nehmen. Das heißt, die lassen uns über die Klinge springen. Auf der anderen Seite holen die sich ihr Geld aus großen Städten wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg oder Stuttgart oder München oder was weiß ich, wo die Leute auch nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen sollen. Deshalb, weil da heißt es ja, krieg Kinder, aber geh weiter arbeiten, weil sie sowieso müssen, weil sie für eine 30 Quadratmeter Wohnung 1000 Euro bezahlen. Und irgendwann ist doch der Moment, wo man selber dann auch mal ja nicht gegen die Regierung auf die Straße gehen sollte, sondern denen auch mal irgendwie bewusst zeigen sollte, ich rede jetzt nicht von Klebeaktionen auf Autobahnen oder sonst irgendwas, aber wo man dann auch mal einen Ungehorsam in dem Sinne praktizieren sollte, um denen zu zeigen, Freunde, wir lassen mit uns nicht alles machen, oder?
Ja, aber ich sag mal, es gibt doch mannigfaltige Gründe beziehungsweise Bereiche, wo das Menschen tun. Also verstehe jetzt nicht ganz genau, wo du darauf hinaus willst.
Wo ich drauf hinaus will, ist ganz einfach, ihr wart jetzt da. Was hat sich daraus ergeben, dass ihr da wart und gemerkt habt, die nehmen euch nicht ernst?
Ja, jetzt unmittelbar. Keine direkte Folge, die jetzt von heute auf morgen spürbar wäre. Aber das lebt ja weiter im Prinzip, ne? Also wir bleiben ja an dem Thema dran.
Ja, weil ihr habt ja jetzt wieder Vorgaben von denen gekriegt bis zum Abwinken, die euch wieder wahnsinnig viel Geld kosten, oder? Wo ihr also sagt, ihr
aus die Berlin machen jetzt direkt nichts Neues. Nein,
die machen hier Entwürfe und Gesetzentwürfe und Gesetze und was weiß ich, die lodern uns die Bürokratie auf, bis das uns wirklich hier im Rathaus brennt. Und auf der anderen Seite kriegen wir nicht das Geld und haben nicht das Geld, um so viele Leute zu bezahlen, dass die überhaupt diese Bürokratie abarbeiten können. Aber wo also sich vielleicht mal diese, zumindest die Gegend hier, und wenn es Hessen wäre oder die drei Länder Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, wo die vielleicht mal hingehen könnten und könnten sagen, wisst ihr was, ihr könnt uns am Arsch lecken, eure Bürokratie, das machen wir nicht. Und wenn wir etwas auf dem kleinen Dienstweg entscheiden müssen hier, wie zum Beispiel bei einem Kindergarten, wo du ja letztens noch erzählt hast, dass also heute einen Kindergarten zu planen, kostet heute die dreifache Zeit und die dreifache Menge an Energie, wie vor 10 Jahren noch einen Kindergarten zu planen.
Ja, ja.
Wo man sich dann hinstellen sollte und sollte sagen, wisst ihr was, Leute, dann zeigt mich an, aber der Kindergarten wird so, wie er vor 20 Jahren gewesen ist und Punkt.
Ja, das wird ja so in der Reihenform nicht funktionieren, weil du ja einen Kindergarten gar nicht betreiben kannst, ohne dass irgendeiner das Ganze genehmigt. Sonst kriegst du ja kein Kind dort hinein. Aber es gibt andere Punkte. Und auch das ist zum Beispiel ein Punkt, der wird sicherlich in der Zukunft ganz anders diskutiert werden nochmal. Aber es gibt andere Punkte, wo sicherlich die Folgen schon spürbarer sind. Und die eben dann weiter zu verfolgen, diese Punkte, das ist ja genau so ein Thema. Da müssen wir halt gucken, dass wir da am Ball bleiben. Und die jetzt aufgenommene Spur dadurch, das hat ja schon Blasen gezogen, dieses Meeting, dieses Denkwürdige, dass das dann zukünftig definitiv, wie soll ich sagen, also offener wahrgenommen wird, was dann andere dazu meinen, wie zum Beispiel die kommunale Ebene.
Ja, bloß du bist als Bürgermeister gewählt worden, wie auch hier der Zeich, zum Beispiel der Manuel Zeich und auch andere. Ihr seid als Bürgermeister gewählt worden, damit ihr auch mit dafür sorgt, also natürlich auch unterstützend und moderierend und was weiß ich, aber mit dafür sorgt, dass also diese Region auch in Jahren noch eine Zukunft hat.
Genau.
So. Und da müsst ihr natürlich auch für sorgen, dass das in Zukunft und nicht eben die Arme strecken und sagen, nee, also jetzt aufgrund dessen, weil hier sind wieder Gesetze und da kann ich jetzt nichts mehr dran machen.
Ja, also da kannst du mal von ausgehen, dass die kommunale Ebene im Rahmen ihrer Möglichkeiten da, ich sag mal, höchst kritisch bis auch abwehrend da weiter tätig ist. Da kannst du mal schwer von ausgehen.
So, und du bist jetzt quasi in der Mitte deiner Amtszeit, soweit ich das weiß, ne? Also, das heißt,
ich bin ziemlich genau auf der Halbzeit, genau.
Das heißt, du hast 3 Jahre hinter dir, 3 Jahre noch vor dir. Mhm. Wo siehst du Hofgeismar und diese Region in 3 Jahren? Wo siehst du sie in 6 Jahren? Wo siehst du sie in 10 Jahren? Und wo siehst du oder wo denkst du, sind die Ansatzpunkte, wo man jetzt wirklich konkret richtig was machen muss, damit es in 10 Jahren nicht heißt, wir sind hier der Altersruhesitz von Leuten, die so kaputt gearbeitet sind und die jetzt sich dann vielleicht noch leisten können, hier hinzuziehen und sich hier ein Haus zu kaufen oder zu bauen oder wie auch immer, weil wegen Jugendliche hier hinzubringen und so weiter, ja, wo sind sie?
Ja, das ist ja die Frage, die hatten wir, glaube ich, mit dem Zyklus in 5 und in 10 Jahren schon vor 2, 3 Folgen. Die Aussage bleibt ja vielleicht jetzt mit anderen Worten, aber inhaltlich die gleiche. Also ein Ziel eines jeden Bürgermeisters, da spreche ich jetzt ja nicht nur für Hof Geismar, sondern sicherlich auch für alle im Altkreis, ist es natürlich die Rahmenbedingungen im Rahmen dessen, was eine kommunale Selbstverwaltung noch möglich macht, so zu setzen, dass auch hier in 3, in 6, in 9 Jahren, um die Zyklen von deiner Frage aufzugreifen, ein Familienleben möglich ist. Denn die Familie birgt auch dafür, dass du Nachwuchs hast, dass du da auch eine nachfolgende Generation hast. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite ausreichend und bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen Flächen, auf denen sich auch Gewerbebetriebe niederlassen können. Denn nach wie vor, zumindest in Hof Geismar ist das so, vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, dass es uns in Relation immer noch sehr gut geht. Sehr viele recht kleine, aber sehr gesunde Betriebe, die nach und nach auch mit immer mehr Problemen zu kämpfen haben, die aber die Stadt nicht beeinflussen kann. Und damit sind wir neben den Familien und dem Gewerbe auch beim dritten Punkt. Eine Kommune muss sich auch bei den politischen Ebenen, Landkreis, insbesondere aber Land und Bund, und über die Schiene dann und auch vielleicht dann über die ein oder andere politische Schiene auch Richtung Europa einsetzen, dass die Rahmenbedingungen gerade für Wirtschaftende und für Familien im Sinne Bürokratie und so weiter überschaubar bleiben oder genau genommen wieder werden. Denn im Moment, und das erleben wir an vielen Stellen, ist es unsere Aufgabe, den Leuten zu erklären, warum es so ist, wie es ist, ohne dass wir das selber so wollen. Das heißt, im Moment werden die Hauptaufgaben aus den Kommunen Richtung anderer Ebenen darauf ausgerichtet zu sagen, diese und jene Wege gehen wir nicht mit. Und da sind zum Beispiel...
Das ist gut.
Ja, da sind zum Beispiel genau solche Punkte. Mein Paradebeispiel sind immer Förderrichtlinien. Also es ist wunderbar, wenn irgendeiner in der Zeitung rumturnt als Bundestags- oder Landtagsabgeordneter, wir haben das und das gefördert. Da kannst du am Ende der Kette nur froh und dankbar sein, dass du vor Ort eine Stadtverwaltung und auch einen Bürgermeister hattest, der diesen Quatsch noch mitgemacht hat und sich da durchgekämpft hat. Und der dann, wenn du 200.000 Euro kriegst, die Baumaßnahme sich dadurch aber erstmal um 50.000 Euro verteuert, dann rechnest du noch die Verwaltungskosten drauf und hast dann vielleicht von 200.000 Euro einen faktischen Gewinn für vor Ort, ich sage jetzt mal von 20.000, 30.000 Euro. Der Rest verpufft in teureren Angeboten, in mehr Aufwand und. Versus, und so machen wir es zum Teil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, hat mich nicht aus Versehen erwähnt, diese Dorfgemeinschaften, die das Ganze noch aufrechterhalten, dass wir dann eher sagen, da wo es nötig ist und notwendig und vielleicht auch vor Ort wirklich gewollt, wir unterhalten uns mal darüber, wo die Stadt unterstützen kann, beispielsweise Materialbeschaffung, aber da macht es in Eigenleistung vor Ort selber, dann habt ihr auch das Gefühl, es ist genauso, wie ihr es wolltet und wir sparen alle noch Aufwand und Geld. Und solche kleinen Schritte, die machen das Ganze aus und werden sicherlich auch in Zukunft noch deutlich mehr werden. Nicht nur in Hof Geismar.
Ich meine, wir kennen jetzt mittlerweile ja alle die Rahmenbedingungen, die wir haben, sei es jetzt vom Klima her, sei es von der Energie her, wie auch immer. Bist du jetzt, was die Zukunft angeht, eher positiv, eher neutral oder eher negativ eingestellt?
Ich bin als Person und vielleicht auch aus beruflichen Gründen grundsätzlich und immer positiv eingestellt. Weil sonst könnte ich mir auch gleich eine Kugel nehmen oder sagen, komm her, das lohnt sich alles nicht mehr, nehme mir einen Strick oder werfe mich hinter den Zug. Also es geht ja irgendwie weiter. Und es ist ein bisschen frech zu glauben, dass wir die einzige Generation sind, die Probleme hat und in irgendeiner Art und Weise jetzt quasi das Ende der Welt gekommen ist. Da gab es ganz andere Zeiten, da gab es ganz andere Engpässe, da gab es ganz andere wirtschaftliche und vielleicht auch politische und ganz persönliche Schicksale und so weiter, die die Weltgemeinschaft und auch jeden Einzelnen vor Ort bedrückt haben. Natürlich ist es im Moment nicht alles toll und schön und es geht nicht alles nur immer, wenn man morgens aufwacht, juche und ist alles easy. Das war es aber auch alle zig, 10.000 Generationen seit Adam und Eva vor uns auch nicht. Und deswegen bin ich per se jemand, der sich auf die Zukunft freut, auch auf die Herausforderungen, die sie mit sich bringt, aber... Und das vermittle ich auch, versuche ich meinen Kindern zu vermitteln. Es geht nicht darum zu gucken, welche Probleme bewältigen wir, sondern welche Chancen haben wir und nutzen sie.
Nee, ich meine, es ist schon seltsam, dass also gerade hier in Deutschland, wenn man das jetzt mal vergleicht, ähnliche Probleme hat ja auch zum Beispiel Finnland. Aber im Grunde genommen sind die Leute da von der Grundeinstellung her, vielleicht sind die ein Stück weiter als wir, aber die sind glücklicher als wir oder haben weniger
Die Finnen sind ja
Zukunftsängste.
die glücklichsten der Welt.
Ja, aber dafür ist auf der anderen Seite die Selbstmordrate in Finnland höher als hier in Deutschland.
Das hat aber damit zu tun, dass es bei denen immer so noch deutlich viel länger dunkel ist im Winter als bei uns.
Nein,
Und du
also.
weißt ja, ne, also die Sonne braucht, du brauchst ja hier Vitamin B12 und Co. Es entwickelt sich ja nur mit Sonne und so ein paar Glückshormone hängen davon auch ab. Nein, Scherz beiseite. Keine Ahnung, aber man hat ja festgestellt, die glücklichste Nation sind die Finnen. Aber ich glaube, der Deutsche neigt auch, egal in welcher Lebenssituation er ist, immer dazu, per se erstmal das Ganze, das Glas ist halb leer und ich sage, das Glas ist halb voll.
Und ich sage, das ist nicht mein Glas, weil meins war größer und es war voll. Ja. Das ist übrigens nicht von mir, sondern von Terry Pratchett. Nein, ich muss ehrlich sagen, also auch mit der Technik, ich möchte heute nicht auf die Technik verzichten. Natürlich nicht. Auf der anderen Seite möchte ich aber dazu aufrufen, mit der Technik bewusster umzugehen. Das heißt also, es ist wie
Da
mit
hast du
einem
recht.
Messer. Ich kann mit einem Messer was Schönes schnitzen oder mir ein Brot schmieren oder Brot schneiden oder wie auch immer. Ich kann damit auch jemanden umbringen. Und genauso ist es mit der Technik heute auch. Tatsache ist, du kannst mit dem Internet, das Internet wäre fantastisch, wenn es viel mehr für fantastische Sachen genutzt würde und
Ja.
nicht für Schwachsinn.
Völlig richtig.
Natürlich ist es so, dass also früher hatten wir auch die Deppen bei uns, die also behauptet haben, die Erde ist eine Scheibe und so weiter, oder die wollen uns alle vergiften. Die gab es auch in den 80er Jahren, aber heute ist es so, durch das Internet können sich die Schwachmaten zusammenfinden und können dann Vereine gründen. Und ich sage einfach, wenn ihr da jemanden kennt, sagt ihm bitte, lasst es sein, lasst es einfach bleiben, weil das Internet ist nicht für euch gemacht. Und. Nein, weil das Internet ist eigentlich im Grunde genommen wie das Messer auch oder wie das Rad oder was weiß ich. Es ist im Grunde genommen was Gutes.
Ja,
Aber manchmal hat man das
genau
Gefühl,
so
man
ist
hat
es.
den Höhlenmenschen davor gesetzt und gesagt, nun mach mal, und dann wundert man sich, dass dabei nur Scheiß rauskommt.
Ja, ich sag mal, die Weiterentwicklung der menschlichen Rasse hält mit der Weiterentwicklung der technischen Potenziale nicht Schritt.
Eben. Und so weit sind wir vom Höhlenmenschen ehrlich gesagt nicht entfernt. Und deshalb
Ja, komm,
guckt man
immerhin
das.
unterscheidet uns als normalen Durchschnittsmenschen immerhin fast 1% des Erbguts vom Schimpansen.
Eben. Und vom Bonobo-Affen. Und die regeln ihre Konflikte durch Geschlechtsverkehr.
Na, das ist doch
Fände
mal ein
ich
hehres
nicht
Ziel.
schlecht.
Also, du meinst, ich sollte mir mal mehr Probleme heranholen, damit ich auch wieder einen Ausgleich suche.
Du solltest deine Probleme so lösen wie die Bonobo-Affen. Naja.
Okay.
Obwohl bei manch einem, der da von einem Verein auf dich zukommt, ist das vielleicht ein ziemlich hartes Ansinnen, aber okay. So, ich fand das mal wieder sehr aufschlussreich mit dir heute.
Aufschlussreich, kontrovers und interessant.
Wir haben nicht alle Themen der Zukunft abgearbeitet, aber wir haben ja auch noch ein paar Podcast-Folgen vor uns.
Ja, zum Thema Zukunft fallen mir noch ein paar ganz tolle Sachen ein. Also sollten wir vielleicht nochmal aufgreifen nächstes Mal.
Ganz genau. Und wir haben auch noch eine ganze Menge andere Themen, die wir besprechen können. Und für diejenigen, die auf den Podcast Gin und Lemon warten sollten, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, dass der Kai leider im Moment krank ist. Und ich warte auf Nachricht, dass es ihm wieder besser geht. Und dann wird es auch mit Gin und Lemon mit dem Podcast weitergehen. Und der Podcast, den ich mache, der erscheint ja sowieso wöchentlich. Wir werden uns gleich aber für diesen Podcast irgendwie für Ende April dann wieder was vornehmen, dass wir uns wieder zusammensetzen. Das heißt, entweder 22. oder 29. April, gehe ich mal von aus. Und machst du jetzt Urlaub irgendwie um die Ostertage rum?
Ich mache die 4 Tage nach dem Ostermontag, die mache ich frei und gucke mal, zu Hause wartet einiges, was noch erledigt werden soll.
Warst du mit deinen Kindern schon mal im Euro Disney in Paris?
In Euro Disney in Paris nicht. Im Moment ist eine Überlegung das Legoland.
Euro Disney in Paris, der Wahnsinn. Ihr solltet dahin gehen und ihr solltet, auch wenn ihr dann da seid, solltet ihr abends euch auch dahinstellen und euch dieses Feuerwerk dort angucken und diese Lightshow. Es ist der Knaller überhaupt. Und die Bahnen, die es da gibt, sowohl für kleinere wie auch für größere, fantastisch. Wirklich absolut fantastisch. Es ist zwar schweinemäßig teuer. Und wir waren damals auch, 2015 war es, glaube ich, wir waren 2 Tage da und haben einen Tag dort auch übernachtet. Aber es hat sich im Gegensatz zu manchen anderen Freizeitparks, wo wir waren, es hat sich da wirklich hundertprozentig gelohnt. Und solltet ihr dann mal sagen, auch mit den Kindern, weil für die Kinder wird das ein unglaubliches Erlebnis sein. Und solltet ihr das mal machen für die Kinder, kann ich euch dann auch noch ein paar Tipps geben, wo ihr auf jeden Fall mal drauf gehen solltet.
Na, sollte das zum Tragen kommen, würde ich mich direkt an dich wenden.
Genau, weil es ist wirklich super. Es ist wirklich absolut toll. Also das ist nicht zu vergleichen mit irgendwie der Efteling oder Phantasialand oder wie auch immer, weil dieses Disney, die haben sich richtig was einfallen lassen. Natürlich ist es alles Kommerz und natürlich kostet es alles viel Geld, aber die haben sich dafür auch richtig was einfallen lassen. Das heißt, es ist auch wunderschön. Ich wollte es nur gesagt haben, weil du hast 2 Kinder, die im Moment auch in dem Alter sind, wo sie da wirklich was von hätten.
Na, dann schauen wir mal.
Gut. Und wir machen gleich einen Termin fürs nächste Mal. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bisher noch dabei geblieben sind. Wir sind jetzt irgendwie bei einer Stunde etwas über 15 Minuten. Und ich würde sagen, das reicht für heute, oder? Du hast ja heute auch noch was vor, oder?
Ja, der nächste Termin drückt.
Eben
ich
deshalb.
Würde deswegen einfach schon mal all euch, die ihr da draußen zugehört habt und bis hierher euch durchgekämpft habt, ein tolles, ein frohes und ein schönes und gesegnetes Osterfest wünschen. Nochmal, ist auch ein Fest der Freude und insofern freut euch auf den Rest des Jahres. Das Wetter geht langsam auf. Nutzt die Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald wieder.
Bis bald und schöne Ostern.